Wir beschäftigen uns in diesen Wochen ja mit dem Thema Heiliger Geist in einer Themenreihe und haben schon eine ganze Menge gehört darüber, dass der Heilige Geist ja nicht nur eine Kraft ist, sondern eine Person, Teil der Dreieinigkeit mit Gott Vater und dem Sohn. Wir haben schon etwas gehört über grundsätzliches Wirken des Heiligen Geistes, über Unterschiede zwischen der Geistausgießung nach Pfingsten an alle Gläubigen und dem, wie sich der Heilige Geist im Alten Testament gezeigt hat. Und es werden auch noch weitere Themen folgen, so über die Früchte des Geistes. Wenn ich richtig informiert bin, ist das schon nächste Woche der Fall. Und ich darf heute über die Geistesgaben reden. Und das ist ein so komplexes und breites Thema, dass ich irgendwie versuchen muss, das in einer Predigt rund zu bekommen. Und deswegen habe ich teilweise auch Anleihen genommen bei einem tollen Autor und Professor für Gemeindeaufbau, der vor vielen Jahren schon ein tolles Buch geschrieben hat über die Gaben des Geistes für den Gemeindeaufbau. Anleihen insofern, als ich mir einige Definitionen von ihm übernommen habe. Und ja, und damit möchte ich auch einsteigen mit der ersten Folie, mit einer Definition: Was sind denn überhaupt Geistesgaben? Und da hat Wagner geschrieben: Eine Geistesgabe ist eine besondere Fähigkeit, die der Heilige Geist jedem Glied am Leib Christi nach Gottes Gnade gibt, damit sie innerhalb des Leibes Christi zur Anwendung kommt. Die Definition umfasst ganz viel und da kann man schon eine ganze Menge verstehen von dem, worum es heute überhaupt geht. Deswegen gleich zur nächsten Folie. Eine besondere Fähigkeit, das bedeutet, nicht jeder hat jede Gabe. Das drückt Paulus zum Beispiel auch aus im 1. Korintherbrief 12, Vers 29, wenn er sagt: Sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, etwa alle Lehrer, besitzen alle Wunderkräfte, haben alle Heilungsgabe, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Und Paulus fragt das rhetorisch. Er macht damit deutlich: Nein, so ist es eben nicht. Es haben nicht alle alle Gaben. Das zu verstehen ist für uns wichtig gleich am Anfang, damit wir nicht den Fehler machen einer Gabenprojektion. Nur weil mir etwas besonders liegt, kann ich nicht von jedem von euch erwarten, dass er mit der gleichen Begeisterung und Effektivität die gleichen Dinge tut wie ich, weil wir haben verschiedene Gaben. Geber der Gabe ist in der Gnade Gottes der Heilige Geist. Das heißt, man bekommt eine Geistesgabe nicht einfach dadurch, dass man sich zu Hause an den Laptop setzt, so wie ich versuche, Spanisch zu lernen und übt, und dann hat man die. So kann man nicht die Gabe der Prophetie erlernen, zum Beispiel. Eine Geistesgabe, griechisch Charisma, gibt es nicht nach Verdienst, sondern aus Gnade, einfach ein Geschenk Gottes. Allerdings, dazu komme ich später nochmal, spielt das Üben einer Gabe schon eine große Rolle darin, sie zu entwickeln. Dazu später mehr. Die Definition macht auch deutlich, dass die Voraussetzung zum Empfang einer Geistesgabe die ist, dass ich Christ bin, dass ich Jesus kenne, eben Glied bin, wie das hier heißt in der Definition, Glied am Leib Christi. Und dann wird deutlich, jeder hat mindestens eine Gabe. Niemand hat alle Gaben, aber jeder hat etwas. Wir sind alle beschenkt. Keiner von uns hat nichts. Petrus bringt das in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10 auf den Punkt, wenn er sagt: Dient einander ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Verwalter der mannigfachen Gnade Gottes. Und ähnlich äußert sich auch Paulus im 1. Korintherbrief, wenn er sagt: Jedem wird die Offenbarung des Geistes verliehen zu allgemeinem Nutzen. Jedem. Und in dieser Definition schwingt auch schon das Einsatzgebiet einer Gabe mit. Es geht darum, dass man sie auch anwendet, nach innen oder nach außen, zum Bau des Leibes Christi. Einige Gaben gehen mehr nach innen, weiß ich, als Seelsorger habe ich wahrscheinlich mehr zu tun mit Menschen innerhalb der Gemeinde als außerhalb. Andere, wie die Gabe der Evangelisation, die bauen die Gemeinde mehr nach außen auf. Manches wirkt nach innen und nach außen. Aber gemeinsam ist, eine Gabe bekommt erst dann eine Bedeutung, wenn ich sie auch wirklich anwende. Ohne Anwendung für jemand anders ist es völlig sinnlos. Wenn ich mich stolz hinstelle und sage: Seht her, ich bin prophetisch begabt, dann nutzt das niemandem. Und eine Gabe macht mich auch nicht wertvoller, denn dafür, dass ich sie bekommen habe, kann ich ja nichts, ist ja ein Geschenk Gottes. Erst durch eine liebevolle Anwendung bekommt das eine Bedeutung. Im Gleichnis von den anvertrauten Talenten im Matthäus Kapitel 25 macht Jesus deutlich, dass es überhaupt nichts nutzt, ein Talent zu haben, wenn ich es dann nicht auch einsetze. Ich denke übrigens, dass Jesus sich in diesem Gleichnis sowohl auf Geistesgaben als auch auf natürliche Begabungen bezieht. Den Unterschied, da kommen wir gleich zu. Aber die nächste Frage, gehen wir mal zur nächsten Folie, ist, welche Charismen oder Geistesgaben gibt es denn überhaupt? Im Neuen Testament gibt es 3 große Gabenlisten. Ich lese sie nicht alle vor, ihr seht sie ja vor Augen. In Römer 12 werden 7 Geistesgaben erwähnt. Teile davon werden in 1. Korinther 12 auch wieder erwähnt, aber zusätzlich noch 11 weitere. 3 dieser 18 Gaben sind auch erwähnt im Zusammenhang mit dem 5-fachen Leitungsdienst der Gemeinde in Epheser 4. Und dazu kommen dann noch 2 weitere in dem Text, nämlich Evangelist und Hirtendienst. Und dann gibt es noch ein paar Gaben, wo es einzelne Bibelstellen gibt, die erwähnen. Und es gibt auch 2 Gaben, die jetzt nicht so speziell in einer Bibelstelle erwähnt sind, aber im Textzusammenhang, wo deutlich wird, das gibt es. Leute mit einer besonderen Gebetsvollmacht oder einer besonderen Vollmacht in der Dämonenaustreibung. Wären wir nach Adam Riese bei 27, aber ich bin fest davon überzeugt, diese Liste ist nicht vollständig. Das ist jetzt das, was wir in der Bibel direkt finden können, aber es gibt noch mehr Geistesgaben, weil Gott einfach nicht in ein Schema zu pressen ist. Die Frage ist jetzt, wie definiert sich denn, was ist eine Geistesgabe? Und ich glaube, am einfachsten nähern wir uns dem, wenn wir uns erstmal deutlich machen, was eine Geistesgabe nicht ist, womit wir sie nicht verwechseln dürfen. Zunächst mal verwechseln wir eine Geistesgabe nicht mit einer natürlichen Begabung. Das klingt erstmal plausibel, der Satz, aber so einfach ist es nicht. Denn wenn Gott unser Schöpfer ist, dann ist er ja auch verantwortlich dafür, dass er uns quasi unsere natürlichen Begabungen geschenkt hat. Auch die natürlichen Begabungen gehören zu meiner Persönlichkeit, machen einen Teil meiner Identität aus und trotzdem sind sie nicht unbedingt eine Geistesgabe, ein Charisma. Beispiel, wenn es mir leicht fällt, eine Fremdsprache zu lernen, dann ist das super, eine tolle natürliche Begabung. Und die kann mir auch helfen, vielleicht die eine oder andere Geistesgabe besser zum Einsatz zu bringen. Wenn ich zum Beispiel missionarisch begabt bin und ich das schaffe, in fremden Kulturkreisen mich wohlzufühlen, dann ist es sicher eine Hilfe, wenn ich gut Sprachen lernen kann. Aber es ist noch keine Geistesgabe. Manchmal ist eine Geistesgabe auch nicht zwingend hilfreich bei der eine natürliche Gabe nicht zwingend hilfreich bei der Entwicklung der Geistesgabe. Ich zum Beispiel habe eine gewisse mathematische Begabung. Peter schmunzelt, meine Kollegin. Wenn sie einen Taschenrechner rausgezogen hat, habe ich im Kopf gerechnet auf der Arbeit. Aber das hat mir nichts genutzt im Blick auf meine Geistesgaben, die zu entwickeln. Aber manchmal ist es so, dass Gott auf eine natürliche Begabung auch eine Geistesgabe obendrauf setzt. Also wenn jemand zum Beispiel ein sehr empathischer Mensch ist, der gut zuhören kann, der auf Menschen eingehen kann, schon ganz natürlich, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass er auch noch eine besondere Geistesgabe der Seelsorge bekommt. Aber das passiert nicht zwingend. Und natürlich, wie gesagt, natürliche Begabungen gehören zu meinem Leben, wie die anderen auch. Und die kann ich auch im Reich Gottes einsetzen. Bleibt bei meinem Beispiel, als mathematisch begabter Mensch könnte ich jemandem Nachhilfe geben, der in der Schule in Mathematik schlecht ist. Oder ich könnte mich bereit erklären, die Gemeindekasse zu überprüfen. Bitte kommt nicht auf die Idee, mir das anzutragen. Freude macht es mir nicht. Aber es wäre natürlich möglich. Ich kann auch meine natürlichen Begabungen segensreich einsetzen, auch ohne dass das deswegen ein besonderes Charisma wäre. Zum zweiten Punkt verwechseln wir Geistesgaben nicht mit den Früchten des Heiligen Geistes. Dazu nur ganz kurz, soviel ich weiß, wird das demnächst sowieso thematisiert in einer Predigt. Galater 5, Vers 22 werden Früchte des Geistes aufgezählt. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Nur ganz kurz, man kann diese Bibelstelle auch so lesen, dass Liebe die Frucht des Geistes ist und die anderen Dinge sind Teilaspekte und Ausdrucksformen der Liebe. In jedem Fall, Liebe und all diese Früchte sind etwas Wachstümliches. Das fällt nicht vom Himmel. Das hat etwas zu tun mit einem Prozess der Nachfolge, dass ich mit Jesus länger unterwegs bin, dadurch ihm charakterlich ähnlicher werde und dann entwickeln sich diese Früchte. Gaben werden einfach von Gott ausgeteilt zum Einsatz und die haben noch nichts zu tun mit der Reife des Christen. Vielleicht kann man es so auf den Punkt bringen, die Gabe entscheidet darüber, was ein Christ schwerpunktmäßig tut und die Frucht drückt aus, was ein Christ ist, nicht ist, sondern IST. Gaben ohne Frucht sind wertlos, ja sogar schädlich und ich glaube, das ist kein Zufall, dass Paulus gerade im Zusammenhang mit dem großen Gabenlistenkapitel 1. Korinther 12 dann gleich 1. Korinther 13 hinterher schiebt, wo es um die Liebe geht und wo er sagt, wenn ihr die Liebe nicht habt, ist alles andere sinnlos. Keine Prophetie, keine Gaben der Erkenntnis, kein Sprachengebet, alles macht keinen Sinn, wenn ihr das nicht in der Liebe tut. Man kann also nicht einfach sagen, für die Gaben interessiere ich mich, die fallen einfach so vom Himmel. Und Frucht ist nicht so meins, dann muss ich mich mehr dafür anstrengen. Das ist wie wenn man sagen würde, ich habe ein Auto mit tollen Reifen, aber ich lasse keine Luft in die Reifen. Dann nutzt es nichts. Die Bestandteile sind da, aber es nützt nichts. Und es ist so, die Frucht wird nicht so wie die Gabe vom Herrn einfach ausgeteilt, sondern es entsteht wirklich in einem Prozess der Nachfolge und Charakterbildung. Die Bibel spricht hier von Heiligung, aber so viel an dem Punkt, das wird, denke ich, nächste Woche oder übernächste Woche noch mehr vertieft. Man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Dazu komme ich jetzt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Verwechseln wir Gaben nicht mit christlichen Universalrollen. Wenn ihr euch diese 27 Punkte, könnt ihr in Ruhe mal machen, wenn ihr die Bibelstellen zu Hause nochmal nachlest, diese beispielhaften Geistesgaben mal durchlest, dann werdet ihr entdecken, dass da eine ganze Menge Dinge dabei sind, die man eigentlich von jedem Christen erwarten kann. Danke, Katrin, das ist gut, dann sieht man es nochmal. Viele von diesen Gaben sind so, dass sie nicht an die Gabe nur gekoppelt sind, sondern dass man erwarten kann, jeder Christ könnte an der Stelle etwas tun. Das ist christliche Universalrolle. Nur ein Beispiel, die Gabe des Gebens. Es gibt Leute, die eine ganz besondere Geistesgabe haben. Sie sind befähigt dazu, total viel, die Mehrzahl von dem, was sie haben, einfach weiterzugeben. Weil ich brauche das nicht, ich kann es weitergeben, ich kann es abgeben. Wer diese Gabe nicht hat, der wird immer wieder mal fragen, wie viel von meinem Besitz kann ich denn Gott zur Verfügung stellen? Wie viel kann ich geben? Jemand, der die Gabe des Gebens hat, wird sagen, wie viel darf ich denn für mich behalten? Und trotzdem ist es so, auch wenn wir diese Gabe nicht haben, im Rahmen einer Universalrolle, sind wir alle dazu aufgerufen, großzügig zu sein. 2. Korinther 9, Vers 7, jeder gebe, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht in Verdrossenheit oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und auch darüber hinaus Leuten zu helfen, die einfach in Not geraten sind, wo ich sehe, da hat jemand nichts, dem geht schlecht, dann kann ich ihm was geben. Das ist Universalrolle, dazu brauche ich keine Geistesgabe. Das gilt auch für die anderen Gaben. Es gibt Leute mit einer speziellen Gabe der Gastfreundschaft. Und trotzdem gilt für uns allen die Aufforderung, seid gastfrei, öffnet eure Häuser, seid gastfreundlich zu Menschen. Nicht jeder füllt mit einer besonderen evangelistischen Gabe ganze Zelte mit suchenden Menschen. Aber jeder Christ sollte in der Lage sein, über seinen Glauben zu reden und einladend davon zu berichten, wie wertvoll ihm Jesus ist. Ich mache das bei mir mal konkret. Ich habe eine gewisse Gabe zu lehren, aber ich habe keine Gabe der Evangelisation. Wenn ich meine Gabe ernst nehme, dann freue ich mich auf Situationen, wo ich sie einsetzen kann und ich bin auch dankbar, wenn man mich ab und zu mal fragt, ob ich hier predige. Aber ich werde bestimmt kein Zelt anmieten, um meine Nachbarn einzuladen, um sie zu Jesus einzuladen. Da käme keiner. Und trotzdem, wenn es mir dann mal gelingt, die Erfahrung zu machen, dass ich jemanden zum Glauben führen kann, ist das für mich was ganz Besonderes. Es gehört dazu, dass wir von unserem Glauben einfach reden. im Bild gesprochen, wenn mein Adventskranz brennt, dann warte ich auch nicht auf die Feuerwehr, sondern lösche selber schon mal. Tu das, was mir vor den Füßen liegt. Und ich denke, das gilt auch für die scheinbar spektakuläreren Gaben. Mancher hat die Gabe der Prophetie und erlebt häufiger, dass Gott ihm Eindrücke gibt für irgendjemanden. Aber wir alle haben den Heiligen Geist. Und wenn ich in der stillen Zeit, wenn ich in der Gebetszeit bin, auf einmal den Impuls bekomme, du besuch doch mal den oder ruf doch mal die an. Und ich tue das dann und ich merke, oh, das hat genau das, ist genau das, was diese Person jetzt gebraucht hat. Dann habe ich meine christliche Universalrolle wahrgenommen. Ich habe auf den prophetischen Impuls Gottes gehört und bin losgegangen und habe gehorcht. Dazu brauchst du keine prophetische Gabe. Nur den Heiligen Geist und die Bereitschaft, deine Universalrolle wahrzunehmen. Gottes guter Geist ist unteilbar und wenn wir ihm gehorchen, dann haben wir die Möglichkeit, auf das zu reagieren, was er uns vor die Füße legt. Egal, ob wir eine besondere Gabe haben oder nicht. Und trotzdem ist es wichtig, die eigenen Gaben kennenzulernen, damit wir unsere Zeit und Kraft möglichst effektiv einsetzen. Darauf gehe ich im letzten Teil der Predigt jetzt gleich noch näher ein, aber vorher noch eine wichtige Abgrenzung, die auch wichtig ist. Der vierte Punkt: Verwechseln wir geistliche Gaben nicht mit gefälschten Gaben. Leider gibt es auch vom Feind gefälschte Gaben. Wir hatten die Diskussion gerade im Alpha-Kurs. Nicht immer hat der, der heilt, recht. Also der Feind Satan kann fast alles kopieren, was Gott uns schenkt. Matthäus 24 spricht von falschen Propheten, die Wunder tun. In Matthäus 7 geht es um Menschen, die prophezeien und im Namen Jesu Dämonen austreiben, aber in Wirklichkeit Werkzeuge des Bösen sind. Und schon im Alten Testament gibt es diese Geschichte aus 2. Mose 7 und 8, wo Mose vor Pharao ist und hat mit seinem Stab, der zur Schlange wird, da tut Wunder. Und die Zauberer des Pharao imitieren die meisten dieser Wunder auch, können die meisten dieser Wunder auch nachvollziehen. Und auch heute ist es so, zum Beispiel nicht nur Christen beten um Heilungswunder. Und wie gesagt, nicht jeder, der heilt, hat recht. Auch im esoterischen Bereich gibt es erstaunliche Erfolge beim Bemühen um Heilung für kranke Menschen. Aber am Ende resultiert daraus nicht mehr Freiheit, sondern mehr Gebundenheit. Und es ist nicht nur so, dass christliche Prophetien sich erfüllen, auch mancher Hellseher trifft ins Schwarze mit dem, was er sagt. Aber das Tolle ist, wir als Gemeinde haben die Ausrüstung dafür, diese Dinge zu unterscheiden. Es gibt einige, die haben eine besondere Gabe der Geisterunterscheidung, die deutlich spüren, das ist vom Herrn, das ist nicht vom Herrn, sei es göttlich, sei es satanisch oder sei es auch einfach nur menschlich. Aber selbst wenn wir diese Gabe nicht haben, da bin ich wieder bei der Universalrolle. Wir alle haben eine Grundbegabung dafür, wenn wir an Jesus dran sind, ein Gespür dafür zu entwickeln, hier stimmt was nicht oder hier stimmt was. Die Quelle von etwas zu unterscheiden. Wenn ich in einer engen Beziehung zum Herrn lebe, dann habe ich durchaus die Möglichkeit zu spüren, ist das, was jemand jetzt hier an Besonderem bringt, von Gott hergekommen oder ist da irgendwas faul? Und daneben gibt es ganz klare Prüfkriterien. Gibt das, was hier passiert, Jesus die Ehre? Führt persönliche Prophetie in eine größere Freiheit oder führt es einen Menschen in Gebundenheit, menschliche Abhängigkeit? Und ganz grundsätzlich, steht es im Widerspruch zur Lehre der Bibel oder nicht? Um das zu unterscheiden, brauche ich keine besondere Gabe, dazu muss ich nur die Bibel kennen. Aber jetzt genug von den Abgrenzungen. Die spannende Frage ist ja jetzt, wie entdecke ich meine Gaben? Wie entdecke ich, wo Gott mich besonders berufen hat? Genau. Da gibt es zunächst mal ein paar Vorbedingungen. Wenn ich praktisch mich auf die Suche machen will nach meinen Gaben, muss ich erstmal so ein paar Dinge erfüllen. Der erste Punkt ist banal. Ich muss Christ sein, weil eine Geistesgabe ist ein Geschenk des Heiligen Geistes für Menschen, die den Heiligen Geist haben. Wenn du an dieser Stelle nicht sicher bist, dann geh lieber in den Alpha-Kurs als ins Gabenseminar. Der zweite Punkt ist, es ist wichtig, dass du überhaupt damit rechnest, dass Geistesgaben heute noch für dich zur Verfügung stehen. Leider gibt es an der Stelle häufig einen Mangel an Wissen und da müssen wir Lehrer in der Gemeinde uns sicher an die eigene Nase fassen, dass wir das zu wenig thematisieren, wenn ihr da Zweifel habt. Die Gaben des Geistes sind heute noch genauso wie zu Zeiten des ersten Jahrhunderts da, um ausgepackt zu werden und genutzt zu werden. Und es ist schade, dass viele Christen überhaupt nicht mehr damit rechnen, dass Gott Gaben für sie bereitgelegt hat. Das dritte ist, ich muss bereit sein, diese Gaben natürlich auch einzusetzen. Niemand bekommt das nur so als Orden, sondern es ist dafür da, dass es zur Anwendung kommt für andere. Und der letzte Punkt, ich muss bereit sein, diesen Findungsprozess auch im Gebet zu begleiten. Jakobus schreibt das im Blick auf die Weisheit, das kann man auf die anderen Gaben übertragen, 1 Vers 5. Wenn es jemandem an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt. Also ich bin fest davon überzeugt, Gebet ist die Grundlage dafür, meine Gaben zu entdecken und auch Grundlage dafür, vielleicht weitere Gaben zu bekommen. Aber wenn ich das erfülle, wenn ich Christ bin, wenn ich glaube, dass die Geistesgaben auch für mich gedacht sind, wenn ich bereit bin, sie auch einzusetzen und wenn ich das im Gebet begleite, dann los, mach dich auf Entdeckungsreise. Genau. Der erste Schritt, erkunde die Möglichkeiten. Genauso ist das, wie wenn ich auf eine Reise gehe und am Beginn der Reise die Karte oder Google Maps zur Hand nehme und gucke, wo geht es denn lang. Wenn ich ans Mittelmeer will und fahre dann nach Norden, von hier aus, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn es jeden Kilometer ein bisschen kälter wird, weil ich mich nicht informiert habe, wo es eigentlich lang geht. Also erkunde die Möglichkeiten, informiere dich, studiere die Bibel, lies die Gabenlisten, also Römer 12, Korinther 12, Epheser 4 und so weiter. Mach dich auf die Suche in der Bibel nach Menschen, die in ihren Gaben leben und guck, was diese erlebt haben. Und finde heraus, wie steht deine Gemeinde zu Geistesgaben. Soviel ich weiß, haben wir hier keine grundsätzlichen Einschränkungen. Aber auch wenn manches in der Praxis halt wenig betont wird. Aber es macht zum Beispiel wenig Sinn, dass ich um die Gabe der Auslegung von Sprachengebet rede, wenn nie öffentlich Sprachengebet praktiziert wird. Dann ist vielleicht nicht so das Thema an der Stelle. Oder es macht wenig Sinn, um Gaben der Heilung zu beten, wenn die eigene Gemeinde lehrt, es gibt heute keine Heilungsgeschehnisse mehr. Wir haben Krankheit stoisch zu ertragen oder zum Arzt zu gehen. Machen wir nicht so, aber als Beispiel. Hey, und dann lies viel zum Thema. Es gibt außer der Bibel auch noch weitere Literatur zum Thema Gaben. Man kann sich da durchaus auch informieren. Nicht alles ist gut, aber wir haben eine ganz klare Wegweisung. Jesus sagt, prüft alles und das Gute behaltet, sagt die Bibel. Und schließlich unterhalte dich mit erfahrenen Christen, wie sie ihre Gaben entdeckt haben und wie sie sie einbringen. Hab einfach den Mut, mal auf einen anderen zuzugehen und zu sagen, hey, wie machst du das denn? Wie hast du denn gemerkt, wo dein Platz ist? Das kann man zum Gesprächsthema machen. Also ich rede sehr, sehr gern über die Bundesliga und ich mag es, über Harry Kane zu sprechen. Aber, Christina lacht. Ja, gut. Aber natürlich können wir die anderen Themen, geistliche Themen, genauso zum Gesprächsthema machen. Der zweite Punkt ist, experimentiere mit möglichst vielen Gaben. Das klingt jetzt ein bisschen provokant, aber das ist bei Geistesgaben nicht anders als bei natürlichen Begabungen. Wenn ich nicht ausprobiere, was mir liegt, werde ich es nicht feststellen. Hätte ich nicht das erste Mal einen Golfschläger in die Hand genommen, hätte ich nicht herausgefunden, dass ich zumindest einigermaßen begabt bin dafür. Natürlich wird man durch Übung immer noch besser, das ist aber bei den Geistesgaben auch nicht anders als bei natürlichen Begabungen. Aber schon beim Ausprobieren kann man merken, ob man sich in einem Bereich bewegt, der mir liegt oder in einem Bereich, der mir nicht liegt. Das klappt sicher nicht mit jeder Gabe, aber mit fast allen. Also ich weiß, im Augenblick kann ich mir schwer vorstellen, wie ich mit der Gabe der Dämonenaustreibung experimentieren kann. Da wird es ein bisschen grenzwertig. Aber in den meisten Fällen funktioniert das. Also wenn ich meine christliche Universalrolle wahrnehme und ernst nehme, dann werde ich beispielsweise, wenn ich jemanden sehe, den schlecht geht, hingehen und werde ihn trösten. Ich werde ihn in den Arm nehmen, ich werde ihm zuhören, ich werde ihm versuchen, Liebe zu zeigen. Das ist unser Job für alle. Aber wenn ich dann merke bei dem Bemühen um den Menschen, dass ich vielleicht öfters mal einen Impuls geben kann, der ihm weiterhilft, wirklich sein Leben auf ein besseres Fundament zu stellen, Probleme wirklich nachhaltig zu bearbeiten, geistig und seelisch gesünder zu werden, dann merke ich vielleicht im mutigen Losgehen, dass ich doch eine gewisse Gabe der Seelsorge habe oder eben nicht. Habt einfach den Mut, erstens eure Universalrolle wahrzunehmen, aber zweitens auch mal in die Bresche zu springen, wenn irgendwo in der Gemeinde ein Engpass ist. Erstens kann auch der Minderbegabte manchmal eine Hilfe sein, wenn niemand anders da ist. Dieser dumme Spruch, unter Blinden ist der einäugige König, das stimmt schon. Also wenn eine Not da ist, auch wenn ihr vielleicht nicht die Top-Begabten seid, ihr könnt trotzdem eine Hilfe sein. Und ihr lernt etwas über eure Gaben, ob es euch liegt oder eher nicht. Und es ist genauso hilfreich, rauszukriegen, was ich nicht kann, wie rauszukriegen, was ich kann. Als ich junger Christ war, fehlte in der Sonntagsschule, so hieß damals der Kindergottesdienst in unserer Muttergemeinde, Mitarbeiter. Und ich war ein Jahr lang Kindergottesdienstmitarbeiter. Das war eine super Erfahrung, weil ich habe festgestellt, das kann ich nicht. Ich habe es probiert. Der nächste Punkt, prüfe deine Gefühle. Wir dürfen uns beim Ausprobieren ganz ehrlich fragen, was macht uns denn Spaß? Hey, Christsein soll Spaß machen. Nachfolge ist toll. Es ist nicht das einzige Kriterium, Vorsicht, aber es ist wichtig. Anderes muss dazukommen. Ich weiß nicht, wer von euch Asterix liebt? Ah, ein paar, gut. Da gibt es den Baden Trobadix, der ist ein leidenschaftlicher Sänger. Aber die anderen finden das nicht. Insofern, gut für die Insider, die sich gut auskennen, Graut Fornix aus Asterix bei den Normannen findet, dass er gut ist. Aber es ist, glaube ich, der einzige Fan, den Trobadix hat in all den Heften. Also Freude alleine an einer Tätigkeit bedeutet nicht, dass ich begabt bin. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich habe den Eindruck, Christen denken manchmal, man müsse sich für einen Dienst aufopfern. Auch wenn es, oder gerade wenn es keinen Spaß macht, dann zeigt man, dass man in treuem Gehorsam am richtigen Platz ist. Ihr Lieben, das ist Unsinn. Psalm 37, Vers 4. Hab deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ich glaube, meistens ist das, was meinen Gaben entspricht und auch den Aufgaben, die Gott für mich hat, etwas, was mir viel Spaß macht. Und eine Aufgabe, die mir Freude macht, die erfülle ich auch viel besser als eine, die mir keine Freude macht. Also wenn du Bock hast, irgendwas zu machen, dann ist das nicht das einzige Kriterium, aber ein richtig gutes, zu gucken, ob das nicht wirklich eine Aufgabe, eine Gabe von dir ist. Aber wie gesagt, andere Dinge kommen dazu, sonst würden hier statt Jona lauter Trobadix an der Gitarre stehen, das wäre schade. Ja, also positive Gefühle sind ganz wichtig und umgekehrt noch mehr, negative Gefühle können ein Stoppzeichen sein. Wenn ich nach aufwühlenden Gesprächen mit Menschen, um die ich mich seelsorgerlich bemühe, das nicht hinkriege, die Sache wieder abzugeben und ständig schlaflose Nächte habe, weil ich es nicht loslassen kann, dann spricht das eher dagegen, dass ich ein begabter Seelsorger bin. Als Seelsorger muss ich auch sagen können, okay, jetzt gebe ich den Paket bei Gott wieder ab und mich darf die Not des anderen nicht kaputt machen. Der vierte Punkt, Frage nach Effektivität, ist auch so ein Reizpunkt bei den Christen. Effektivität, Erfolge bei dem, was ich tue. Sind wir denn so leistungsorientiert? Nein. Aber wenn ich in dem mich bewege, was Gott mir anvertraut hat an Gaben, er ist ja der Geber der Gabe, dann darf ich schon erwarten, dass das Ganze funktioniert. Dass ich etwas erreiche. Gott will, dass wir etwas erreichen mit unserem Dienst. Das hat nichts zu tun, dass das in Widerspruch zur Demut steht. Ich kann ja nichts dafür, wenn ich begabt bin. Aber Gott wünscht sich schon, dass wir in dem, was wir einsetzen, effektiv sind. Wenn ich lehre und niemand lernt etwas, dann habe ich vielleicht nicht die Gabe der Lehre. Im Bild gesprochen, früher gab es bei der Armee so eine Strafe für widerspenstige Rekruten, dass sie zum Bartreinigen mit der Zahnbürste abkommandiert wurden. Das war nicht wirklich gedacht, um das Bad sauber zu kriegen, sondern eine Schikane. Wenn Gott möchte, dass wir das Bad reinigen, dann kriegen wir den besten Hochdruckreiniger von Kärcher. Das funktioniert erstens besser und macht vielleicht sogar noch Spaß. Jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt, mein vorletzter, vor der Zusammenfassung. Verbessere dich durch Üben. Das ist die nächste. Ja, super, Katrin, also machst das toll. Selbst wenn ich eine Gabe habe, dann schließt es nicht aus, dass ich mich durch Weiterbildung und Üben verbessere. Ganz im Gegenteil. Das ist bei geistlichen Gaben nicht anders als bei natürlichen Begabungen. Tiger Woods ist vielleicht der begabteste Golfer, den es je gegeben hat. Aber der hat mit 3 Jahren schon regelmäßig trainiert. Mit 3 Jahren. Da habe ich noch die Windeln geschissen. Tiger Woods ist, wie gesagt, ein Beispiel, natürliche Begabung. Aber es ist im geistlichen Bereich auch so, wenn ich eine Gabe der Seelsorge habe, dann schadet das überhaupt nichts, wenn ich mich fortbilde, wenn ich auf Kurse gehe, wenn mir Leute etwas beibringen über die Seele des Menschen. Und meine Effektivität wird auch besser, wenn ich übe und wenn ich mehr Erfahrung habe. Wenn ich lehre, ist es durchaus hilfreich zu üben, dass ich nicht mehr ganz so oft sage wie früher. Dass ich nicht dastehe wie ein Stockfisch, sondern vielleicht auch meine Gestik mitbenutze, um Dinge zu unterstreichen. Man kann auch da üben und besser werden. Und bei manchen Gaben erscheint dieses Training zwar schwieriger, ist aber trotzdem möglich. Ich mache es mal bewusst schwierig, so geistliche, charismatische Offenbarungsgaben wie Prophetie. Wie kann man das denn üben? In Liebe kann man das üben. Mir geht es zum Beispiel so, ich habe im gewissen Maß so eine Gabe der Erkenntnis, dass ich manchmal beim Gebet für Menschen spüre, dass irgendetwas dahinter steckt, was nicht so offensichtlich ist. Und dann bekommt irgendein Eindruck zu Hintergründen dieses Menschen. Aber es ist gleichzeitig so, dass ich natürlich auch menschliche Impulse habe und das ist manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden. Kann man das üben? Ja, wenn ich in Liebe das bringe, dann habe ich dem anderen immer die Chance gelassen, dass er es prüfen kann, zurückweisen kann, dass ich ihn nicht das aufstülpe. Beispiel. Ich bete für jemanden mit Rückenbeschwerden. Naheliegend wäre natürlich die Bandscheibe. Da haben wir ja alle Probleme als aufrechtgehendes Wirbeltier. Aber in dem Fall habe ich den Eindruck, ey, das hat nichts zu tun mit seiner Bandscheibe, sondern er hat seinem Vater nicht vergeben. Das drückt ihn und das liegt auf seinem Kreuz und er ist gebeugt und er trägt diese Last mit sich rum. Wenn ich jetzt einfach sage, der Herr sagt mir, vergib deinem Vater und du wirst gesund, dann wäre das extrem übergriffig, weil ich kann mich irren und der andere ist gar nicht an dem Punkt. Und selbst wenn, wer bin ich, dass ich ihn irgendwohin manipuliere? Aber ich könnte zum Beispiel im Gebet sagen, Herr, ich bitte dich um Freisetzung von allen Lasten, die man XY eventuell aufgelegt hat und die ihn jetzt beugen. So, und falls mein Eindruck stimmt, dann wird der andere reagieren und wird irgendwie sagen, ja, das hat mir gut getan, da war was, da ist was. Und dann können wir ins Gespräch kommen. Oder ich kann ihn direkt fragen und kann sagen, du, ich habe so einen Impuls. Gibt es da vielleicht irgendwas in deiner familiären Geschichte, was dir Last macht, was dir Not macht, wo man vielleicht durch Vergebung etwas lösen könnte und was dir dann auch gut täte? Kannst du damit was anfangen? Vielleicht liege ich ja auch komplett falsch. Und schon hat der andere die Chance, das zu prüfen und ich habe die Chance zu lernen. Wenn ich so in Liebe mit diesen Dingen umgehe, dann darf ich Fehler machen, auch im Bereich Prophetie. Der letzte Punkt, erwarte Bestätigung durch die Gemeinde bzw. die Gemeindeleitung für deine Gabe. Wenn es so ist, dass meine Gaben der ganzen Gemeinde dienen sollen, dann darf ich auch erwarten, dass die Gemeinde das bestätigt. Und wenn die Bestätigung ausbleibt, dann hilft es mir vielleicht auch zu lernen, dass ich meine Kraft nicht an der falschen Stelle zu viel investiere. Im 1. Korintherbrief 14, Vers 29 heißt es beispielsweise über den Einsatz von Propheten im Gottesdienst, es sollen nur zwei oder drei sprechen. Und dann, Ruhe jetzt Gelände, dann sollen die anderen das prüfen. Und vor allem sollt ihr diese Bestätigung und auch Korrektur erwarten von den Gemeindeleitern. Nach Epheser 4, Vers 11 bis 12 ist es die Aufgabe der Gemeindeleitung mit diesem fünffachen Leitungsdienst, jeden einzelnen Heiligen, also jedes Gemeindeglied, heranzubilden zur Ausführung ihres Dienstes. Das heißt, das ist deren Job, euch zu helfen, dass ihr in eure Berufung kommt. Also redet mit Menschen aus der Gemeindeleitung über eure Gaben und lasst euch da Hilfestellung geben. Bitte nicht alle heute, weil 4 von 5 Gemeindeleitern sind in Urlaub. Aber ihr müsst ja auch nicht heute alle Gaben entdecken. Aber macht das, ja. Ich denke, ihr rennt offene Türen ein. Ich komme zum Schluss. Ich möchte nochmal das Wichtigste so zusammenfassen. Wie gesagt, das war ein Riesenthema, aber ich habe mir gedacht, ich mache das mal komplex, komplett, und dann kann man ins Gespräch kommen für die Zukunft. Also Punkt 1, jeder Mensch hat als Geschöpf Gottes Begabungen. Und jeder Christ hat geistliche Gaben zusätzlich. Und beides kann man ohne Wertunterschied gemeinsam miteinander einsetzen, denn unsere Berufung zur Nachfolge ist eine ganzheitliche, es gilt unserem ganzen Leben. Ich kann mit meiner Mathematik helfen und ich kann mit meiner Seelsorgebegabung helfen oder meiner Lehre. Zweitens, umgekehrt, nicht jeder hat alle Gaben. Hüten wir uns also vor so einer Gabenprojektion, dass wir erwarten, dass alle anderen an der gleichen Stelle begeistert sind und effektiv sind wie ich, weil ihr seid anders als ich. Und ich bin so froh, dass ich vieles nicht tun muss, weil ihr besser seid als ich. Und es gibt Dinge, die kann ich besser als der ein oder andere. So ist es halt. Drittens, Gaben haben nichts oder nur wenig zu tun mit der Reife eines Christen. Das sind Werkzeuge, damit ihr an der Stelle, wo ihr seid, euren Dienst effektiver machen könnt. Und verwechseln wir Gaben nicht mit Früchten des Geistes, die wir bei allen Christen erwarten können und die durchaus etwas zu tun haben mit Reifung und Charakterentwicklung. Gaben ohne Früchte einzusetzen, also ohne Liebe, ist sinnlos. Viertens, neben speziellen Gaben gibt es aber auch für fast alle Gaben den Aspekt, Teil unserer christlichen Universalrolle zu sein. Die Ausfüllung dieser Rolle ist von jedem Christen zu erwarten. Genauso wie das wachstümliche Entstehen von Früchten von uns allen zu erwarten ist. Es ist so, in der christlichen Universalrolle diene ich quasi an den Stellen, wo Gott mir etwas vor die Füße schmeißt und sagt, da ist jetzt die Not, reagiere. Und beim Einsatz meiner Gaben suche ich ganz gezielt nach Anwendungen, um effektiver zu sein, um mich nicht zu verzetteln, um die Dinge zu tun, wo ich wirklich was erreichen kann. Fünftens und vorletztens, um geistliche Gaben entdecken zu können, muss ich 4 Voraussetzungen erfüllen. Ich muss Christ sein. Ich muss damit rechnen, dass Geistesgaben auch wirklich heute noch Thema sind und für mich bereit liegen. Ich muss bereit sein, sie auch einzusetzen für die anderen. Und ich muss diesen Prozess im Gebet tragen. Und der letzte Punkt, der eigentliche Entdeckungsprozess, umfasst dann zumindest 6 Aspekte. Die Möglichkeiten erkunden, belies die, schau in die Bibel, lerne überhaupt, worum es geht bei Geistesgaben. Zweitens, experimentiere mit so vielen Gaben wie möglich. Probier einfach mal was aus. Es ist genauso hilfreich zu entdecken, was ich kann, wie das, was ich nicht kann. Drittens, überprüfe deine Gefühle. Im positiven Fall ist es nicht beweisend, aber ein guter Hinweis. Im negativen Fall fast beweisend. Wenn ich etwas gerne mache, spricht viel dafür, dass ich begabt bin an der Stelle. Wenn ich etwas nicht gerne mache, spricht sehr viel dafür, dass ich nicht begabt bin. Viertens, frag nach der Effektivität. Wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat, dann möchte er auch, dass das Erfolg hat, dass was dabei rauskommt. Und fünftens, sei bereit zu lernen. Für viele geistliche Gaben gilt, Übung macht den Meister und man kann durch Übung besser werden. Begabung ist kein Widerspruch zum Training. Und das Letzte, erwarte, dass die Gemeinde oder die Gemeindeleitung oder beides dich bestätigen auf deinem Weg. Wenn du das tust, glaube ich, wirst du sehr viel effektiver in deiner Nachfolge. Und ich bin sehr gespannt, ob nicht der ein oder andere von euch sich auf den Weg macht, spannende Dinge zu entdecken in dem Bereich. Amen. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen, ich würde noch einmal gern beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Geber aller guten Gaben bist. Und das gilt für die äußeren Dinge, die du uns gibst, wie das tägliche Brot und unsere Versorgung, die wir jetzt demnächst an Erntedank feiern werden. Genauso für den Reichtum an natürlichen Begabungen, den wir von Geburt schon mitbekommen haben. Aber auch für das, was du durch deinen guten Geist speziell austeilst, damit wir es einsetzen und vermehren. Und ich bete von Herzen dafür, dass du mich und jeden in dieser Gemeinde dabei unterstützt und hilfst, mutig und vielleicht mit neuen, wachen Augen auf die Dinge zuzugehen, die vor uns liegen, dass wir uns nicht verzetteln an so vielen Stellen, wo wir vielleicht gar nicht am richtigen Platz sind, sondern dass wir es lernen, deine Berufung zu erkennen, indem wir unsere Gaben erkennen und dass wir dadurch einfach effektiver werden, indem wir dir dienen können und dass es trotzdem Freude macht. Und so bete ich, Herr, dass du uns da auf diesem Weg wirklich begleitest, dass du meine Geschwister und mich segnest in diesem Entdeckungsprozess und dass das deine Gemeinde reicher macht. In Jesu Namen. Amen.